Linkes Gerede. Linkes Gerede.
Linkes Gerede.
Der Podcast. Linkes Gerede.
Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede. Ich bin wie immer euer Benjamin und auf der anderen Seite der Leitung sitzt...
Hilarius, Holger hier. Hallo, guten Tag.
So, wir fassen uns heute ganz kurz.
Entschuldigung, er hat einen Witz gemacht, ich wollte das nur, also ja.
So, wir sitzen hier heute zusammen, weil wir eigentlich uns für ein anderes Projekt treffen, gerade. Mhm. Aber die aktuelle Situation hat mich auch noch so ein bisschen auf andere Gedanken gebracht. Und deswegen wollen wir heute über ein ganz einfaches Thema sprechen, nämlich über Faschismus.
Ja, das ist einfach.
So, das Einfachste überhaupt.
Das ist überhaupt, ja.
So, und ich will kurz so eine Vorerklärung euch geben, warum das Thema mich gerade beschäftigt. Und zwar einmal geht natürlich die ganze politische Lage nicht an mir vorbei und so die einzelnen Sachen, die passieren, dass zum Beispiel Autofahrer auf letzte Generation Protestierende einprügeln, die Polizeigewalt bei den Demonstrationen um Lena I. Und halt noch so ein paar andere Sachen, die ihr auch alle kennt. Und habe mich aber mit Adorno beschäftigt aus einem anderen Grund. Und zwar nämlich die Dialektik der Aufklärung. Und auch da zeichnen ja Horkheimer und Adorno ein Bild vom Anfang der Aufklärung ohne Umwege direkt bis zum deutschen Faschismus, bis zum Nationalsozialismus. Und auch da werden Phänomene erklärt, Phänomene aufgezeigt, die wir auch heute immer wieder entdecken. So, meine These war, um mich mit dem Faschismus auseinanderzusetzen, meine Anfangsthese, wir leben in einer faschistischen Zeit. Und natürlich weiß ich jetzt in der Auseinandersetzung, dass es nicht ganz stimmt. Aber die Auseinandersetzung war trotzdem wichtig, weil ich ja das Gefühl habe, dass wir in so einer Zeit leben. Und genau dieses Gefühl ist aber die Falle, die uns die AfD stellt. Die wollen, dass wir aus einem Bauchgefühl heraus einfach wild mit den Begriffen um uns werfen und die anderen Leute abstempeln. Aber ein negatives Werturteil sollte niemals nur allein aus dem Bauchgefühl herausgetroffen werden, sondern man sollte schon triftige Argumente haben, die man auch vortragen kann.
Ja. Diese Argumente findest du bei Adorno. Du findest sie aber auch zum Beispiel bei Umberto Eco. Der hat die 14 Merkmale des Urfaschismus sehr schön herausgearbeitet. Und die findest du auch bei
Hannah Arendt. Meinen amerikanischen Timothy Snyder. Kennst du jetzt wahrscheinlich nicht.
Nee.
Ist aber gleich auch noch ganz wichtig. Wir kennen sie aber auch schon früher, Vordenker, die wir jetzt nicht direkt mit Faschismus in Verbindung bringen.
Klemperer war mir entfallen. Entschuldigung. Ich muss kurz dazwischen.
Aber wir kennen auch noch andere Vordenker. Nietzsche ist so. Hat in seiner Philosophie so ein bisschen den Faschisten den Weg bereitet, aber auch Machiavelli hat mit seiner Machtgeschichte, beziehungsweise wenn man Hannah Arendt das Buch Macht und Gewalt gelesen hat, dann kann man das auseinanderhalten, dass es Machiavelli um Gewalt geht und nicht um Macht. Und aber auch Gustave Le Bon mit seiner Psychologie der Massen, das sind alles so Vorbereiter für Nationalsozialismus, rechte Ideen, Faschismus. Und ich habe halt das Gefühl, dass wir in so einer faschistischen Zeit leben. Was ist da erstmal dein Gefühl, Holger?
Ich hoffe ja immer noch auf die Demokratie, wie immer. Und ich glaube auch, dass es breite Schichten gibt. Also es wird ja immer gerne von der schweigenden Masse gesprochen. Und ich glaube, die schweigende Masse ist viel, viel weiter und viel weniger faschistisch, als die AfD das gerne hätte. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass ich auch die Ohren mir nicht genug zuhalten kann, um irgendwelche Leute, denen ich jetzt nicht unbedingt sofort Faschismus vorwerfe, sagen zu hören, ja, die letzte Generation, die Klimakleber, die sollte man ja alle und so weiter. Und an so einer Stelle fängt natürlich der Faschismus an. Das ist ja keine Frage. Aber lass uns mal kurz so ein paar Punkte durchgehen. Wir haben 14 Punkte, wir müssen die nicht alle durchgehen. Aber zum Beispiel der zweite Punkt, Ablehnung der Moderne.
Also wir beschäftigen uns jetzt, ihr kriegt das nicht mit, mit dem Eco, Eco, Umberto Eco.
Ja, genau. Umberto Eco. Also die Anzeichen und die Zeichen des die Merkmale des Urfaschismus, da gibt es 14 Stück von. Der zweite Punkt ist Ablehnung der Moderne. Und den sehe ich zum Beispiel bei CDU und FDP super heftig gegeben, wenn es um sowas geht wie Wärmepumpe, um erneuerbare Energien, um all das, was wir sowieso brauchen.
Ja. Ja,
jeder Wissenschaftler sagt dir, ja, brauchen wir sowieso, müssen wir auch nicht drüber nachdenken. Und wir haben die Technologie. Und die reden die ganze Zeit von Technologieoffenheit, meinen damit aber, ja, aber wir wollen möglichst lange fossile Brennstoffe verbrennen. Wir, wir möchten das Tor so lange wie möglich offen halten. Und das ist für mich, da geht es stark in diese Ablehnung der Moderne. Von der Idee her. Zum Beispiel. Irrationalismus. Ja, wir müssen da nicht drüber reden, dass sämtliche rassistischen Ideen der AfD und so weiter, dass das alles irrational ist. Das wissen wir. Wir müssen auch, wenn wir die 14 Punkte des Urfaschismus abklappern, müssen wir nicht auf die AfD gucken, weil die hat die sowieso. Das ist bei denen Programm. Ja? Oder zumindest die meisten davon. Aber Irrationalismus findest du zum Beispiel jetzt gerade super heftig in den USA. Wo eigentlich jeder, der einigermaßen rational denken muss, kann, merkt, Trump ist nicht nur ein Arschloch, was wir eigentlich schon alle schon von Anfang an wussten, sondern auch noch ein kriminelles Arschloch. Und trotzdem, also du musst dir vorstellen, da gibt es Leute, die sind Hardcore-Christen, die halten die 10 Gebote für unfassbar wichtig und kein Sex vor der Ehe und bla und blub und ewige Treue. Und dann verehren die geradezu so einen Typen, der so und so oft verheiratet war, der bekannt dafür ist, dass er nicht nur mit Prostituierten Sex hat, sondern auch noch sexuell übergriffig ist und so weiter. Und der wird verehrt von denen. Das kannst du rational nicht zusammenpacken. Das geht gar nicht. Ja, das ist völlig irrational. Und den Punkt, dass man auf Vernunftargumente, auf rationale Argumente, auf die Wissenschaft nicht hört, das sehen wir heute viel zu viel. Wobei das ja hier mehrere Punkte sind. Ne? Also wenn du Punkt 4 zum Beispiel siehst, da geht es dann ja auch wieder ganz stark um Wissenschaft. Also Wissenschaft ist nur dann praktisch, wenn sie dir sozusagen nützt und nur das wirst du akzeptieren. Das ist auch protofaschistisch.
Ja, es ist bei Horkheimer und Adorno ganz, ganz interessant, dass faschistische Regime schon auf wissenschaftliche Erkenntnisse angewiesen sind, um die Effizienz ihrer Industrie, Waffenindustrie, Mordindustrie, aber auch Überwachung des eigenen Volkes, des eigenen Machtapparats vorwärts treiben zu können. Genau. Wo man allerdings dann wieder wissenschaftliche Erkenntnisse ablehnt, sogar komplette Forschungsrichtungen oder wissenschaftliche Richtungen ablehnt, ist halt im sozialen Bereich, also nicht umsonst ist dieses ganze Gerede vom Gender-Gaga und Gender-Studies und so, ist denen zutiefst verhasst.
Genau. Also Gender-Studies und was in Amerika ein wichtiges Thema ist, ist dieses Critical Race Theory.
Ja.
Das sind Dinge, die sind wissenschaftlich unterfüttert. Ja. Da steckt die sozusagen die ganze Macht der heutigen modernen Geisteswissenschaft in Soziologie und so weiter hinter. Und das, was diese Wissenschaftler da rausbekommen, das gilt alles nicht, weil das ist ja Aktivismus und das ist ja Unsinn. Das ist ja so. Da wird dann eben Critical Race Theory abgelehnt, weil das von Schwarzen kommt. Die sind ja nicht neutral. Als ob irgendwer neutral sein könnte. Ja. Dann irgendwelche Queer Studies, Gender Studies, da sind ja auch Leute bei, die sich selber, die trans sind oder die genderfluid sind oder so weiter. Ja, das ist ja nur reine Lobbyarbeit von Leuten, die selber in dem Bereich sind. Ja, das ist ja Unsinn. Ja, es ist, die sind ja, müssen ja trotzdem wissenschaftliche Standards einhalten.
Ja. So, was aber auch noch, um nochmal zu Umberto Eco zurückzukommen, ein Punkt, den haben wir von Anfang an gesehen, Punkt Nummer 13, den selektiven Populismus, das immer ganz klar gesagt wird, und das macht die AfD ja auch ganz klar, und die CDU schwingt jetzt dazu über, zu sagen, wir sind die Einzigen, die das Volk vertreten können, weil wir die Einzigen, hinter uns steht die Masse, wir wissen, was die breite Masse ist. Und Umberto Eco sagt dann, aber die raten sich nur eins zurecht, sie wissen es natürlich nicht. Und das merkt man auch manchmal, wenn man man sollte es nicht machen, ne? Wenn man seelisch gesund bleiben will, sollte man es nicht machen, aber die Kommentarspalten unter AfD-Beiträgen zu lesen, dass auch manchmal die AfD-Anhänger ein bisschen verwirrt sind, so, was meinen die jetzt nicht, jetzt, was meinen die jetzt genau? Merkt einfach, sie wissen es nicht, sie tun nur so, aber sie sagen halt immer, wir sind das Volk, wir vertreten die, sonst würde keiner das Volk vertreten. Und Punkt Nummer 14, ganz wichtig, der in vielen anderen Begriffe des Faschismus in den Theorien nicht mit drin steckt, ist, was Umberto Eco mit reinschreibt, als Neusprech, die wandeln alle die Sprache um, sie die höhlen die Begriffe aus. Sie nehmen den Begriffen die Bedeutung. Weil wir von links anfangen, die als Faschisten zu bezeichnen, fangen die an, alles als Faschismus zu bezeichnen, bis nichts mehr, also bis der Faschismus selber oder der Begriff keine Bedeutung mehr hat. Und sie verengen damit die Sprache, weil viele Wörter einfach alles bedeuten und ihrer spezifischen Bedeutung beraubt sind, wird die Sprache verengt, verarmt. Und das ist der Kern von Neusprech. Obwohl wir Neusprech aus dem Buch 1984 eigentlich davon kennen, ja, etwas anders kennen, weil neue Begriffe geschaffen werden, die einfach viel weniger Bedeutung haben.
Ja, aber du hast halt auch so, wenn die Klimaaktivisten, ja, was ja im Prinzip ein völlig okayes Wort ist, Klimaaktivist, da ist jemand aktiv, um das Klima zu schützen. Wenn du das ersetzt mit Klimakleber, weißt du, warum das jemand tut. Ja. Und jeder, der das tut, benutzt dieses Neusprech. Ja. Das ist genauso wie Gender Gaga oder wie Linksgrün versifft oder was auch immer. Ja. Wobei dann dazu noch dieses klassische Nazi, also versifft als krankhaft und so weiter. Dreckig. Ursprünglich kommt das ja von Syphilis, versifft. Das ist natürlich wieder dieses Entmenschlichend. Ne? Das gehört ja auch immer dazu, das machen die ja auch immer gerne.
So. Was mich total schockiert hat, ist, dass vor zwei Tagen, am 7.6. bei Lanz eine CDU-Abgeordnete gewesen ist, die in einem Nebensatz gefallen hat, wir müssen, also es ging um die
eingelassen hat, ja.
Die in einem Nebensatz gesagt hat, und es ging um die europäischen Außengrenzen und um die neue Einwanderungsregelung, die da geschaffen werden sollen, die Lager und solche Geschichten. Die hat gesagt, man muss Migration auch als Waffe begreifen. Sagte die in einem Nebensatz. Und da steckt so viel Abartigkeit drin, dass ich auf Twitter nur noch schreiben könnte, das ist völkischer Herrenmenschensprech. So, dass du erstmal auf die Idee kommen musst, welche Wahrheiten musst du glauben, ne, eigene Wahrheit musst du glauben, damit du nicht auf die Idee kommst, dass mehr Menschen, mehr zivilisatorische Akte bedeuten, sondern dass das das Gegenteil ist, dass die wirken wie eine Atombombe und deine Zivilisation vernichten.
Ja.
Menschen als Atombombe.
Ja.
Abartig, widerlich, schrecklich. Von der CDU.
Ja. Also die CDU unter Merz hat sich radikalisiert und zwar heftig und zwar in eine wirklich hart rechte, faschistoide Richtung. Du kannst das fast jeden Tag lesen. Ja, es ist so antidemokratisch, war die CDU noch nie. Und die CDU war eigentlich noch nie besonders demokratisch.
Ja. Was mir auch noch wichtig ist, ein Punkt, viele Faschismus-Theorien, Begriffe, die zur Faschismus-Theorie gehören, ach, was auch immer, ihr wisst, was ich meine, okay, setzen voraus, dass es sowas wie eine zentrale Steuerung gibt, dass es ein Organ gibt, was alles in Kraft setzt. Mhm. Aber das sehe ich heute nicht mehr so, sondern wir haben ganz viele kleine Einzelgruppen, die faschistoide Dinge machen. Und ich habe mal ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich so gesehen habe. Wir haben einmal den vorauseilenden Gehorsam, also die Masse wird aufgepeitscht und wird dann selbstständig tätig, zum Beispiel, wenn sie Klimaaktivisten einprügelt. Aber natürlich auch Nazis wie der NSU, die einfach rumrennen und dann Polizisten und Mitbürger einfach töten.
Das ist das, was man ja inzwischen stochastischen Terrorismus nennt. Wir haben keine Terrorismuszellen mehr, die sich irgendwie, oder keine Terrorismus, keine große Überorganisation oder so, sondern wir haben ganz viele einzelne Menschen, die mehr oder weniger radikalisiert sind.
Ja.
Und die Hetzer von der AfD, aber auch so ein Fleischhauer, man sagt Journalisten dazu, aber es ist hart daneben. Jetzt fallen mir die anderen nicht alle ein. Auf jeden Fall diese ganzen Rechtsausleger in verschiedenen Zeitungen, die ihre Sachen sagen. Die sagen natürlich die ganze Zeit, man könnte das so und so sehen. Man könnte, also es ist, wundert mich nicht, wenn irgendwann mal da jemand draufhaut und so. Und das ist genau das, was sie wollen. Sie wollen, dass irgendwer quasi in ihrem Namen hingeht und Leute umbringt. Und hinterher sagen sie natürlich, das war ja schrecklich, sowas darf ja nie passieren. Das sind eigentlich als Linken schuld.
Ich gehe die Punkte mal weiter durch,
kurz. Ja, ja, ja.
Also das war jetzt der Punkt vorauseilender
Gewalt. Entschuldigung, ich musste das mal eben im stochastischen Terrorismus sagen.
So, dann sehen wir aber auch gar nicht so direkt eine Militarisierung. Und zwar in den Punkten, so Nazis natürlich machen so taktisches, strategisches Training, während sie Paintball spielen, Software spielen, haben spezielle Maps, in Computerspielen oder gehen direkt ballern, üben, irgendwie im europäischen Ausland. Also letzter Punkt wäre dann Waffentraining. Aber wir sehen natürlich auch, dass Rechte dafür kämpfen, dass sie sich für die Aufweichung des Waffenrechts einsetzen.
Ja.
Gehört auch mit zum Punkt der Militarisierung. So, dann kommen wir zum Punkt Polizeigewalt und Massenüberwachung. Also ich weiß, dass es Polizeigewalt schon länger gibt als jetzt erst seit 14 Tagen, aber mir wird das erst jetzt so bewusst und ich habe auch das Gefühl, dass die Polizeigewalt zunimmt, dass zum Beispiel auf psychisch kranke Menschen häufiger geschossen wird.
Mhm.
Zur Polizeigewalt gehört aber auch die Massenüberwachung durch die neuen technischen Mittel, die man hat, Online-Überwachung, auch die wird ausgebaut.
Ja, die Polizeigesetze der letzten Jahre, die in den ganzen Bundesländern verabschiedet worden sind, auch teilweise von Rot und Grün, sind wirklich hauptsächlich Gesetze, die dafür da sind, dass man Leuten, die demonstrieren, aufs Maul hauen kann. Damit man die für Tage sinnlos festsetzen kann, ohne eine ernsthafte Begründung. Teilweise bis zu einem Monat kann man Leute einfach festsetzen, kann man einfach ins Gefängnis stecken. Nicht, weil sie irgendwas getan haben, sondern weil sie irgendwas tun könnten. wenn ich davon ausgehen würde, dann müsste die halbe Polizei ins Gefängnis, weil die ständig irgendwelche Leute umbringen. Und das ist ja auch nicht schön, also müssen wir die mal alle mal festnehmen. Du hast recht, wir, die wir weiß und männlich sind und mitteleuropäisch aussehen, ja, haben wahrscheinlich selten irgendwie Polizeigewalt abbekommen. Es sei denn, wir sind in einem sehr linken Spektrum irgendwie in den Städten unterwegs. Wenn du jetzt jung und POC wärst, würdest du das anders sehen?
Ja, klar.
Ja. Da kennen wir dann auch andere Geschichten und die Häufigkeit, mit der irgendwelche Menschen, die entweder arm sind oder schwarz sind, POC sind, zufällig irgendwie von der Polizei umgenietet werden, das ist schon krass. Ja, und so Morde wie an Uri Jalloh, der an eine Liege gefesselt verbrennt, was überhaupt nicht von ihm ausgehen kann. Und es ist bis heute nicht geklärt worden und das auch nach vielen Versuchen ist irgendwie die Ermittlungen da eingestellt worden, weil man es ja nicht mehr so genau sagen kann, was da passiert ist. Und dann denkt man sich, ja, und die Mörder von ihm, die laufen immer noch rum als Polizisten. Das ist aber nicht schön, ne?
Mhm.
So, und jetzt die Leute, die da in Dortmund den 16-jährigen psychisch kranken Schwarzen da erschossen haben, weil der ein Messer hatte, mit dem er sich selber eventuell alles antun wollte, wo man sich denkt, okay, also das Einzige, was ihr in der Polizeischule gelernt habt, ist einen Taser drauf und erschießen, ohne irgendwelche Deeskalation, ohne vielleicht auch einfach mal, ich nehme das Messer weg oder so. Ich meine, sorry, aber no. Diese ganzen Geschichten, die nicht wirklich aufgeklärt werden und wo sich so ein Innenminister Reul einfach hinstellt und sagt, ich habe volles Vertrauen in die Polizei, das wird schon alles okay gewesen sein, da fällt einem auch irgendwann nicht mehr viel ein. Also, ja.
Du bist dann auch schon bei der ganzen Erklärung jetzt bei dem nächsten Punkt. Und zwar, dass wir eine vorverurteilende Exekutive haben.
Ja.
Ist auch eine harte Nummer.
Ja.
Ausgeführt hast du es gerade. Und die Hintergründe dieser vorverurteilenden Exekutive, ja, das kommt so aus dem philosophischen, das Recht des Stärkeren, Sozialdarwinismus.
Ja.
Und dass man einfach auf Minderheitenschutz pfeift.
Letzte Woche war diese Razzia bei der letzten Generation, die, von der ich nicht glaube, dass sie in irgendeiner Weise berechtigt ist, kann ich mir nicht vorstellen. Was wollten die denn da finden? Sekundenkleber. Ja? Also ganz schwierig. Und dann schalten die Homepage von der letzten Generation ab und dann schreiben die dahin, wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das ist ein unfassbar heftiger Vorgang. Also, und das sagt die Staatsanwaltschaft einfach. Das sagt die Polizei einfach. Das ist genau das, was du gerade sagtest. Das ist eine Vorverurteilung. Und jeder halbwegs denkende Jurist und jede halbwegs denkende Juristin sagt dir, im Leben kriegen die das nicht durch. Im Leben kriegen die das nicht als kriminelle Vereinigung, denn die müssen ja zu irgendeinem kriminellen Zweck eine Vereinigung bilden. Und das tun sie ja nicht. Der Zweck ist ja nicht kriminell. Der Zweck ist ja, wir möchten die Regierungen daran erinnern, dass sie gefälligst nach dem Grundgesetz und nach den Verträgen handeln, die sie selber unterschrieben haben. Das ist ja alles, was die letzte Generation will. Ja. Noch.
Ja. Damit kommen wir fließend zum nächsten.
Entschuldigung, ich rede schon wieder
zu viel. Nein, ist gar kein Thema. Noch einmal ein bisschen Zeit. So, damit kommen wir fließend zum nächsten Punkt, nämlich, dass wir einen vielfältigen, breiten Angriff auf wichtige Institutionen unserer Gesellschaft sehen. Die Vorverurteilung der Exekutive ist ein Angriff auf unsere Rechtsstaatlichkeit. Ja. Wir sehen mit dem Abbau des Asylrechts oder mit dem Einschränken des Asylrechts einen Angriff auf unsere Verfassung.
Ja.
Gewerkschaften werden angegriffen, indem gesagt wird, ihr müsst nur noch mit der stärksten Gewerkschaft verhandeln oder mit XYZ. Wir sehen Angriff auf Universitäten, der auch von den Liberalen kommt, in denen gesagt wird, ja, eure Finanzierung, da müssen wir mal gucken. Ne, da wird durch die Umlenkung der Finanzierung oder nicht mehr, dass Forschung nicht mehr durch die Allgemeinheit finanziert wird, durch Steuergelder, wird das eingeschränkt. Wir sehen einen Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch von den Liberalen,
ja,
dass in Frage gestellt wird, wie finanziert ihr euch, dass von den Rechten kommt, ja, ist das denn überhaupt so wichtig mit dem Programm? Ihr berichtet irgendwie einseitig, die Grundmechanismen von Journalismus einfach ja, nicht betrachten wollen. Ja. Wir haben den Angriff auf den Bundestag gesehen, wie die versuchen, den zu stürmen. Aber auch wieder ein Angriff der Liberalen auf Steuern. Ne? Jedes Mal, wenn gesagt wird, wir müssen Steuern abschaffen, ne, nicht neu gestalten, gucken, wie wir es anders machen, auch nicht irgendwie um ein paar Punkte senken, sondern Steuern grundsätzlich abzuschaffen, ist ein Angriff auf die Funktionsweise unseres Staates. Ja. Wir zahlen mit den Steuern nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, die Hamburger Elbphilharmonie oder leisten uns teure Flughäfen in Berlin, sondern hauptsächlich fließen Steuern in Schulen, Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste. Das darf man nicht vergessen. So, dann haben wir noch, hast du gerade gesagt, Wissenschaftsfeindlichkeit sehen wir auch, indem einerseits wissenschaftliche Erkenntnisse geleugnet werden, aber dass man auch sagt, zum Beispiel Gender Studies werden überhaupt keine Wissenschaft, das wäre nur pure politische Ideologie.
Mhm. Aber so andererseits ist Theologie dann eine Wissenschaft, ja? Okay.
So, die Demokratiefeindlichkeit ist offensichtlich, darüber haben wir in den letzten 50 Folgen bestimmt schon 100.000 Mal gesprochen. Aber mit der Demokratiefeindlichkeit geht automatisch eine Steigerung der Autoritätshörigkeit einher. Ne, wir sehen das zum Beispiel bei den Impfgegnern, die Wissenschaft und demokratiefeindlich eingestellt sind, aber im gleichen Atemzug Leuten wie Attila Hildmann hinterherlaufen und alles glauben, was Attila Hildmann und Wendler sagen. Das ist ja Autoritätshörigkeit. Hm. Und ich habe noch einen Punkt, ich habe noch ein paar Punkte aufgeschrieben, aber ich gehe jetzt direkt zum letzten. Nämlich, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass wir schon seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland Geschichtsrevisionismus betreiben. Wir deuten die Geschichte um und neu im Sinne der BRD. Das fängt an mit den Trümmerfrauen, die Deutschland angeblich aufgeräumt hätten und wieder aufgebaut hätten, was überhaupt nicht stimmt. Und jetzt fangen wir an, ein modernerer Geschichtsrevisionismus, dass wir Europa als mächtigeren Verbund gegenüber Deutschland, dass wir alle nur Opfer sind der europäischen Institutionen, was überhaupt nicht stimmt. 1000 wissenschaftliche Ausarbeitungen, die sich fragen, wie kann man Europa gestalten, kommen alle zu dem Schluss, wer den Euro retten will, muss das über Deutschland machen. Nur Deutschland kann den Euro retten. Wer weiß ich nicht, viele andere Dinge vorwärts treiben will, verändern will, das geht alles nur mit Deutschland. Deutschland könnte alleine, was sehr, sehr traurig ist, ne, dass Deutschland alleine so viel Macht besitzt, Sachen in Veto einzulegen, dass Sachen gar nicht funktionieren, dass wir das haben und wir verneinen das. Auch das ist Geschichtsrevisionismus.
Ja, und du siehst ja daran, wie es der United Kingdom geht, was daraus wird, wenn man das einmal anfängt.
Ja. Ja,
da können wir sehr schön sehen, wie wichtig Europa für alle europäischen Staaten ist. Großbritannien hat sich losgesagt und ist momentan dermaßen auf einem absteigenden Ast, wirtschaftlich, politisch und so weiter gesehen. Das kann man sich gar nicht so einfach vorstellen von hier aus. Ja? Und genauso würde es eben uns allen auch gehen, wenn wir einfach sagen würden, oh, wir gehen jetzt aus der EU raus oder so. Viel lieber wäre es mir ja, wenn diese Ampelregierung, die ja angetreten ist, auch als Klimaregierung und so weiter, und von dem man jetzt so, zumindest von den grünen und roten Teil, man ja auch irgendwie erwarten würde, dass da eine gewisse Menschenrechtsinteresse da ist und so, ja, dass da jetzt eben nicht diese Macht benutzt wird, um Europa auf einen anderen, auf eine andere Schiene zu bringen, dass man dann eben solchen unfassbaren Kompromissen wie jetzt in der Geschichte mit dem Asyl, dass man sowas zustimmt, das ist dann halt schon mehr als traurig. Ja, da hätte man dann doch gerne irgendwie einen etwas robusteren Einsatz gesehen und gesagt, dass man gesagt hätte, okay, wir machen jetzt mal unseren Einfluss auch wirklich geltend und setzen uns hier mal ein bisschen mehr durch.
Ja. So, ich lese das hier gerade, ne? Bei der ganzen Beschäftigung mit dem Thema. Ich guckte, habe so nach Klassikern gesucht auf Amazon. Ne? Und habe dann hier Adorno, Horkheimer, Umberto Eco, Hannah Arendt und so die Bücher, die ich hier halt rumfliegen habe, alle gesehen. Und dann wird mir angezeigt, auch genau zu dem Thema, Joachim Gauck, Erschütterung, was unsere Demokratie von außen und innen bedroht. Erster Punkt, wie viel Einwanderung verträgt die Demokratie? Packst du dich da am Kopf? Das kann doch nicht sein. Ganz, ganz schrecklich. Punkte auch, die wichtig wären, die ich aber jetzt nicht extra aufzählen muss, weil wir die alle kennen, ist struktureller Rassismus, Sexismus, Ableismus, ja. Empathielosigkeit, Aushöhlung von Menschenrechten, Neusprech und noch ganz viele andere Sachen, was wir erleben. Und die kommen von ganz vielen verschiedenen Punkten aus. Ne? Also es sind keine zentralen Phänomene, sondern Phänomene, die von ganz vielen Punkten auskommen. Und aber alle haben ein faschistoides Element in sich, weswegen ich zwischenzeitlich die Idee hatte, womit ich dann auch hier eingestiegen bin, dass wir in einer faschistischen Epoche leben.
Ja.
Ganz schrecklich.
Ja, und man kann nicht so richtig widersprechen.
Das ist traurig, ne? Das
ist nicht schön. So.
Das war's für heute.
Das war's für heute, ne?
Ja.
Genau. Dann, wer es bis hierhin geschafft hat, ne?
Ja.
Daumen hoch. Und danke. Was sagst du immer?
Danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Hier seid die Geilsten.
Ciao.
Ciao.
Das war Linkes Gerede, der Podcast.
Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?